herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Bevor wir zu dem heutigen Titelthema kommen, möchte ich aus dem Praxisbuch 40 Tage Liebe wagen etwas vorlesen, und zwar aus dem Vorwort der Autoren. Nach und nach werden in den folgenden Sendungen auch Abschnitte aus diesem Buch vorgelesen. Das heißt, du darfst gespannt sein, was für dich darin enthalten ist. Als 40 Tage Liebe wagen 2008 in den USA veröffentlicht wurde, ahnten wir nicht, welche Reaktionen dieses Buch hervorrufen würde. Wir waren beschämt und überrascht, dass das Buch so schnell zum internationalen Verkaufsschlager wurde und sich über 3 Jahre lang auf der Bestsellerliste der New York Times hielt. Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben diese 40-tägige Reise angetreten und die darin enthaltenen Grundsätze in ihren Beziehungen umgesetzt. In unzähligen E-Mails wurde uns berichtet, wie die Romantik neu entfacht wurde, wie zerrüttete Ehen gerettet und Menschen die Augen dafür geöffnet wurden, was wahre, hingebungsvolle Liebe wirklich bedeutet. Eheberater und Pastoren begannen, das Buch in ihrer Arbeit mit Paaren einzusetzen. Sogar Scheidungsanwälte und Familienrichter gingen dazu über, Ehepaaren statt des Wegs zum Scheidungsrichter den Film Fireproof und das Arbeitsbuch 40 Tage Liebe wagen zu empfehlen. Sehr bewegt hörten wir von Soldaten, die aus dem Krieg nach Hause zurückkehrten und ihre Ehe dank 40 Tage Liebe wagen wieder neu aufleben lassen konnten. Ehepaare, die sich nach dem Auszug ihrer Kinder auseinandergelebt hatten, berichteten uns, wie sie sich wieder neu ineinander verliebten. Ein Mann machte sich mit seiner Frau gleich 6-mal auf die 40-tägige Reise, weil sie so vieles dabei lernten und die gemeinsame Erfahrung sehr genossen. Wir hörten sogar von einem älteren Herrn, der bei einer öffentlichen Veranstaltung aufsprang und spontan ausrief: Ich habe die 40-tägige Reise mit meiner Frau gerade beendet und alle sollen wissen, dass ich sie heute mehr liebe als jemals zuvor. Wir danken Gott für jede einzelne Person, jede Ehe und Familie, die von dieser Reise profitiert hat und durch sie gesegnet wurde. Wir wissen, dass er es ist, der Herzen verändert und zerrüttete Ehen heilt. Wir sind sehr dankbar, dass er uns dafür gebraucht hat, den Menschen unserer Generation diese zeitlosen Wahrheiten über die Liebe zu vermitteln. Voller Dankbarkeit legen wir nun die erweiterte Ausgabe von 40 Tage Liebe wagen vor. Sie bietet mehr als nur ein neues Titelbild. Wir haben das ursprüngliche Manuskript sorgfältig überarbeitet und fast jedes Kapitel um neue Gesichtspunkte ergänzt und noch aussagekräftiger gemacht, ohne jedoch das Format und die Grundgedanken zu ändern. Der Anfang wurde um einige Kapitel ergänzt und am Ende eines jeden Tages findest du die Reaktion eines Lesers, die dich auf deine Reise ermutigen soll. Es ist immer noch 40 Tage Liebe wagen, nur besser. Wenn du diese Reise zum ersten Mal antrittst, wirst du feststellen, dass dir manche Grundsätze sehr einfach und selbstverständlich erscheinen, während andere völlig neu für dich sind. Entscheidend ist nicht, was du bereits über die Liebe weißt oder was du bei der Lektüre dieses Buches lernst, sondern was du davon tatsächlich auf Dauer in deiner Beziehung umsetzt. Dass du diese Wahrheiten verstehst, reicht allein nicht aus, um deine Ehe zu verändern. Du musst sie auch anwenden. Liebe darf nicht nur ein Gefühl sein oder ein Wissen im Winterschlaf, sie muss jeden Tag aktiv gelebt werden. Immer wenn du denkst, das weiß ich doch schon, solltest du dir als nächstes die Frage stellen, aber tue ich das auch? Wir hoffen, dass dir dieses Buch und deine Erfahrungen damit zu einer ganz neuen dynamischen Denk- und Lebensweise verhelfen werden. Bevor du deine Reise antrittst, wollen wir auf 5 Fragen eingehen, die uns wiederholt gestellt wurden. Erstens: Soll ich die 40 Tage Liebe allein oder mit meinem Ehepartner wagen? Wenn dein Ehepartner dazu bereit ist, lest das Buch zusammen. Macht euch einen Spaß daraus, euch in den gestellten Aufgaben gegenseitig zu übertreffen. Wenn du glaubst, dass dein Ehepartner sich dir nicht anschließen will, kannst du überlegen, das Buch heimlich durchzuarbeiten und dich dann darüber freuen, wenn der andere neugierig wird und sich fragt, was mit dir los ist. Zweitens: Wie soll ich reagieren, wenn mein Ehepartner herausfindet, dass ich dieses Buch lese und dann sagt, du tust all diese netten Dinge also nur für mich, weil sie in diesem Buch stehen? Dann kannst du einfach sagen, niemand zwingt mich, das alles zu tun. Ich habe mich dafür entschieden. Es stimmt, dass viele meiner Ideen aus dem Buch stammen, aber ich lese es in erster Linie deshalb, weil ich ein liebevollerer Mensch werden und lernen will, dir meine Liebe besser zu zeigen. Und da du es jetzt weißt, willst du nicht einfach mitmachen? Drittens, was ist, wenn ich es nicht schaffe, den Zeitplan einzuhalten? Fühl dich nicht schuldig, wenn es dir nicht jeden Tag gelingt, die Aufgabe perfekt zu erfüllen. Mach die Reise in deinem eigenen Tempo. Wenn du an irgendeinem Punkt zu kämpfen hast, denk daran, dass es wichtiger ist, weiterzugehen und die Reise zu vollenden, als es unbedingt in 40 Tagen zu schaffen. Aber tu dein Bestes, um durchzuhalten und passe den Zeitplan, wo nötig, an. Viertens, wie kann mir diese Reise nützen, wenn ich zurzeit getrennt lebe oder geschieden bin? Statt gleich aufzugeben, sei kreativ. Konzentriere dich darauf, was du tatsächlich für deinen Ehepartner oder deinen Ex-Partner tun kannst. Manche Menschen lesen das Buch einfach durch und versuchen dann bei den Gelegenheiten, in denen sie noch mit ihrem ehemaligen Partner zusammentreffen, einen passenden Denkanstoß umzusetzen. Andere wandeln die Aufgaben in Gebete für ihren Partner um, lösen sie per Post oder über das Internet. Pass dich einfach an die gegebenen Umstände an und stell dich der Herausforderung auch zu deinem eigenen Wohl. Auch Paare, die wenig Zeit miteinander verbringen können, weil beispielsweise ihr Beruf eine räumliche Trennung oder einen umfangreichen Reiseplan mit sich bringt, können einige dieser kreativen Ansätze nutzen und durch sie gesegnet werden. Fünftens, was soll ich tun, wenn mein Partner auf all das nicht anspricht? Mach einfach weiter. Bei dieser Reise geht es mehr darum, dass du lernst zu lieben, als um die Reaktion deines Partners. Wie wir festgestellt haben, reagieren die meisten Partner ohnehin sehr positiv. Andere brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit. Wenn ihr viele Jahre hinter euch habt, die von Schmerz und emotionalen Verletzungen geprägt waren, wird der Heilungsprozess länger dauern und ihr müsst mehr investieren. Auch wenn du alles richtig machst, ist dein Partner vielleicht zunächst nicht in der Lage, deine Liebe anzunehmen. Anfangs weist er dich möglicherweise zurück, um zu sehen, ob du es wirklich ernst meinst und wie lange du durchhältst. Sei geduldig und betrachte die Sache langfristig. Wir hörten von einem Mann, der die 40-tägige Reise sage und schreibe dreimal machte, bis seine Frau schließlich bereit war, zu ihm zurückzukehren und ihrer Ehe noch eine Chance zu geben. Doch selbst wenn sie es nicht getan hätte, wäre das, was er dabei gelernt hat, für sein eigenes Leben von unermesslichem Wert gewesen. Man darf niemals die Kraft bedingungsloser Liebe unterschätzen. Nimm die Herausforderung an und denke daran, dass du nicht allein auf dieser Reise bist und dass andere dich durch ihr Beispiel anspornen. Wir wurden erst kürzlich daran erinnert, was für ein kostbares Geschenk die Ehe ist, als uns ein Paar erzählte, wie es 27 Jahre nach der Scheidung wieder zusammengefunden und nochmals geheiratet hatte. Dieses Zeugnis hat uns zu Tränen gerührt und unendlich begeistert. Es hat uns erneut bestätigt, dass die Ehe selbst in härtesten Zeiten einen unschätzbaren Wert besitzt und dass es sich immer lohnt, um sie zu kämpfen. Wir hoffen, dass dieses Abenteuer frischen Wind in deine Beziehung bringt. Und während du Neues lernst, vergiss nicht, anderen davon zu erzählen, damit auch sie auf ihrer Reise inspiriert und ermutigt werden. Hab den Mut zu lieben. Gott segne dich. Stephen und Alex Kendrick.
Wenn wir mehr wie Kinder glauben, fallen Schritte wieder leicht. Wir gehen sicher, wenn der Vater uns unterwegs die Hand hinreicht. Dieser Vater im Himmel bist du, willst durch Zeiten und Raum mit uns wandern. So setz ich mein Vertrauen auf dich und immer einen Fuß vor den anderen. Du nimmst mich bei der Hand und ich dich beim Wort und ich schau zu dir hoch wie ein Kind und ich staun über das, was du sagst und die Dinge, die durch deine Hände entstanden sind. weil ich nicht auf mich selber vertrauen kann, vertraue ich mich deiner Führung an. Als dein Kind finde ich meinen Sinn, weil ich nur bei dir weiß, wer ich bin. Tatsächlich alles weißt, dann erweiterst du unsere Sicht. Es erstaunt uns, die Antwort zu lesen, und wir merken in dem, was du sagst, öffnest du uns den Blick für dein Wesen. Du nimmst mich bei der Hand und ich dich beim Wort. Und ich schau zu dir hoch wie ein Kind, und ich staun über das, was du sagst, und die Dinge, die durch deine Hände entstanden sind. Weil ich nicht auf mich selber vertrauen kann, vertraue ich mich deiner Führung an. Als dein Kind finde ich meinen Sinn, weil ich nur bei dir weiß, wer ich bin. Wenn wir uns wie Kinder freuen, nehmen wir Geschenke an, die du gibst ohne Bedingung, wie nur ein Vater geben kann. Lass uns lernen zu sehen, wie du siehst, unseren Dank und Gedanken dir bringen. Lass uns lieben und wagen, und dann lehr uns in deine Arme zu springen. Du nimmst mich bei der Hand und ich dich beim Wort, und ich schau zu dir hoch wie ein Kind, und ich staun über das, was du sagst, und die Dinge, die durch deine Hände entstanden sind. Weil ich nicht auf mich selber vertrauen kann, vertraue ich mich deiner Führung an. Als dein Kind finde ich meinen Sinn, weil ich nur bei dir weiß, wer ich bin.
Evangelium 21 möchte Impulse setzen, durch die Gemeinden gestärkt werden. Der folgende Artikel »Fünf Hinweise, wie man mit seinen Kindern über den Tod sprechen kann« von Jeff Robinson wurde am 16. März 2023 auf der Webseite von E21 veröffentlicht. Es war einer der ersten Gedanken, die mir durch den Kopf gingen. Wie sage ich es den Kindern? Der Arzt hatte soeben die harte, nackte Wahrheit verkündet. Dein Freund Ken ist verstorben. Ken war ein guter Freund der Familie, ein Mann, den meine Kinder verehrten. Ein langjähriger Mitarbeiter in der Gemeinde, in der ich Pastor war. Er war ganz unerwartet während seiner Arbeitszeit im Kirchengebäude gestorben. Ein Herzanfall hatte ihn an diesem wolkigen Herbstmorgen von einem Moment zum anderen in die Arme seines Erlösers befördert. Ich war geschockt. Unsere Mitarbeiter waren geschockt. Die Gemeinde war geschockt. Meine Kinder, die ihm immer wieder in der Kirche helfen durften, während ich in Besprechungen saß, Seelsorgegespräche führte und Predigten vorbereitete, würden am meisten von allen geschockt sein. Daher plante ich mein Gespräch mit ihnen sehr sorgfältig und überbrachte am Abend die traurige Neuigkeit. Der Tod kommt erneut zu Besuch. In der letzten Woche musste sich unsere Familie mit dem plötzlichen Ableben meines Stiefvaters erneut dem Tod stellen. So wie Ken liebte er Jesus und lebte, um ihm zu gefallen. Wir sind dankbar, dass wir nicht wie jene trauern, die ohne Hoffnung sind, vergleiche 1. Thessalonicher 4, Vers 13. Als wir davon erfuhren, standen meine Frau und ich erneut vor der Herausforderung, unseren Kindern im Alter von 7 bis 13 Jahren die traurige Neuigkeit mitzuteilen. Als Pastor habe ich das Überbringen schlechter Nachrichten schon immer als besonders schwierig empfunden. Komplizierter ist es noch, wenn es um junge Herzen geht, deren Fähigkeit, den Tod und die damit einhergehenden Konsequenzen zu erfassen, limitiert sind. Verweichlichen wir den Tod, indem wir in vagen, harmlosen Worten darüber sprechen? Oder reden wir gerade heraus, wie mit einem Erwachsenen? Meine Frau und ich empfanden beide Wege als wenig hilfreich. Natürlich werden der Umfang und der Inhalt deiner Aussagen je nach Alter des Kindes variieren, aber doch gibt es grundlegende biblische Wahrheiten, die alle kennen sollten. Hier sind 5 fundamentale Wahrheiten, die wir unseren Kindern erklärten, als der Tod uns so nahe kam. Erstens, wir alle gehen Tod und Gericht entgegen. Leider ist der Tod Teil unserer gefallenen Welt. Die Bibel bezeugt uns diese Wahrheit ganz klar. In Psalm 139 sagt Gott, dass unsere Tage gezählt sind. Da die Schrift diese Wahrheit nicht als zu negativ ansieht, sollten wir das auch nicht. Wir hatten mal Freunde, die mit ihren Kindern niemals über negative Nachrichten, wie beispielsweise Naturkatastrophen oder 9/11, sprachen. Sie hatten die feste Regel, niemals über den Tod zu sprechen. Ich glaube, dass das nicht weise ist. Wenn Eltern schlechte Nachrichten grundsätzlich vermeiden, werden ihre Kinder unangemessene Erwartungen entwickeln und große Enttäuschungen erleben. Dieser Zugang kommuniziert auf subtile Weise, wenn auch unbewusst, dass das Leben hier auf der Erde endgültig ist. Am schlimmsten daran ist, dass es keine logische Begründung dafür liefert, warum das Evangelium eine wirklich gute Nachricht ist. Jeder Tag bringt uns dem letzten Tag ein Stück näher. Und das sollte unseren Kindern bewusst sein. Am Ende wartet ein Gericht auf jeden von uns, vergleiche Hebräer 9, Vers 27. R.G. Lee, der bekannte Prediger der südlichen Baptisten, die größte evangelikale Denomination in den USA, drückte es so aus, dass der Zahltag einmal für unser Leben hier auf der Erde kommen wird, vergleiche 2. Korinther 5, Vers 10. Das sollen auch meine Kinder wissen. Zweitens, der Tod sollte nicht sein. Diese biblische Wahrheit macht den Tod so traurig. Sag deinen Kindern, dass der Tod ein Eindringling auf unserer Erde ist und dass der erste Adam die Tür öffnete, durch die der Fluch des Todes in unser Leben kam. Cornelius Plantinges Buch Not the Way It's Supposed to Be, deutsch etwa Anders als gedacht, ist eine fesselnde Quelle und Hilfestellung für Erwachsene, um dem Gerippe dieser Lehre mehr biblisches Fleisch hinzuzufügen. Erzähl deinen Kindern, dass wir deswegen traurig sind, wenn jemand stirbt. In unserer Trauer bestätigen wir mit unseren Tränen, dass der Tod niemals natürlich ist, sondern eine Abweichung von dem, wie es eigentlich sein sollte. Drittens, für einen Christen bedeutet der Tod, bei Jesus zu sein. Im ersten Kapitel des Philipperbriefes schwankt Paulus hin und her und überlegt, was besser ist, diese Welt zu verlassen und bei Jesus zu sein oder hier zu bleiben, um das Evangelium zu verkünden. Und dann schreibt er, denn Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Philipper 1, Vers 21. In einer Kultur, die alles dafür tut, jeden Hinweis auf das Altwerden und den Tod zu verdrängen, ist dies eine zutiefst gegenkulturelle Ansicht. Für den Gläubigen aber ist das Überqueren des kalten Todesflusses der Pfad zum Paradies und zu unaussprechlichen Freuden. Viertens, der Tod wird eines Tages sterben. Teile mit deinen Kindern die unfassbar gute Nachricht aus 1. Korinther 15, Vers 26. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Wenn das noch nicht durch das Jetzt aber ersetzt wird, ist der Tod Geschichte. Das ist Grund zur Freude. Das ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, deinen Kindern Jesus ans Herz zu legen, sie zu ermutigen, zum Kreuz zu eilen, an dem der Tod besiegt und Gnade gefunden wird. Fünftens, wir alle müssen über den Tod nachdenken. Ich möchte weder, dass meine Kinder vom Tod besessen sind, noch dass sie vor dem Ausmaß der Ewigkeit vor Angst erstarren. Vor diesem Hintergrund bietet Jonathan Edwards, Theologe und Pastor im 18. Jahrhundert, ein exzellentes Beispiel für die Wichtigkeit des Nachsinnens über den Tod, auch im jungen Alter. Zugegeben, Edwards war beim Schreiben dieser berühmten Beschlüsse um einiges älter als meine kleinen Kinder. Im siebten seiner Beschlüsse schreibt er, Zitat, entschlossen, viel über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken und darüber, wie kurz das Leben ist, Zitat Ende. Vergleiche Psalm 90, Vers 17. Edwards verstand, dass das Leben nur ein Hauch ist und dass uns der Tod motivieren sollte, für eine andere Welt zu leben. Sag deinen Kindern, dass für diejenigen, die in Christus sind, das spätere Leben das bessere ist. Wie ist es mit dem Tod von Ungläubigen? Was aber sagen wir unseren Kindern über diejenigen, die vermutlich im Unglauben gestorben sind? Das ist sicher noch herausfordernder, bietet aber auch die Gelegenheit, über die Ewigkeit zu sprechen, sowohl über den Himmel als auch über die Hölle. Wir sollten ebenso klar über die Hölle sprechen, wie es der Herr tat, der in den Evangelien weit mehr über das Gericht als über das Paradies sprach. Ob ich nun mit Erwachsenen oder Kindern spreche, ich vermeide es, mich in die ewige Bestimmung eines Menschen einzumischen, der womöglich im Unglauben verstorben ist. Natürlich stelle ich klar, dass jeder, der gerettet werden möchte, durch einen lebendigen Glauben zu Gott kommen muss. Aber wir haben unseren Kindern und Familienangehörigen von Ungläubigen immer gesagt, dass die verstorbene Person in Gottes Händen ist, einem rechtschaffenen und gerechten Richter, der immer das Richtige tut. Das tue ich nicht, um die Realität von Gottes Zorn zu minimieren oder zu leugnen. Vielmehr vermeide ich dadurch, mich auf den Richterstuhl des ewigen Richters zu setzen. Man könnte natürlich noch viel mehr über den Tod sagen, aber unsere Kinder sollten in einer altersgemäßen Art auf eine Welt vorbereitet werden, die in Gefangenschaft von Sünde und Tod liegt. Ihnen muss gezeigt werden, dass die gute Nachricht von Gottes Rettungsaktion in Christus und sein siegreicher Krieg mit dem Tod auf Golgatha in der Tat eine gute Nachricht ist. Wertvolle Ressource. Passend zum Thema hat Verbo Medien in der Reihe »Gute Nachricht für kleine Leute« ein Buch herausgebracht, das Kindern und Eltern bei der kindgerechten Gesprächsführung unterstützt. Moritz nimmt Abschied, erzählt vom kleinen Igel Moritz, dessen Haustier stirbt. Moritz bleibt traurig zurück und wird von seiner Familie und seinen Freunden ermutigt und getröstet. Eltern finden am Ende des Buches eine Doppelseite mit biblischen Ratschlägen, um ihren Kindern dabei zu helfen, richtig mit Verlust und Trauer umzugehen.
Wir kommen langsam zum Ende mit The Parting Glass. Das ist ein traditionelles schottisch-irisches Abschiedslied. Die Melodie wurde erstmals 1782 gesammelt, aber der Liedtext ist zweifellos älter. Was ist die Geschichte hinter dem Lied The Parting Glass? Ein Abschiedsglas war die letzte Gastfreundschaft, die einem abreisenden Gast angeboten wurde. Ein Brauch, der bis in die Zeit der historischen Sachsen zurückreicht. Auch in verschiedenen anderen Ländern Kontinentaleuropas wurde dem Gast, der sich verabschiedet und bereits sein Pferd bestiegen hatte, ein Parting Glass oder einen Coup de Lettre gereicht, damit er sich für die Heimreise stärken konnte. Der traditionelle Song The Parting Glass ist in Schottland ebenso beliebt wie in Irland. Seine genaue Herkunft bleibt hingegen unbekannt. Er besingt mit subtilem englischem Humor das berühmte letzte Glas zum Abschied. Obwohl eigentlich an jeder Stelle der Radiosendung willkommen, ist es doch prädestiniert als letzter Song der heutigen Sendung. Aber da mir das Schicksal zufiel, dass ich mich zum Abschied erhebe und ihr nicht, ich erhebe mich sanft und rufe leise: Gute Nacht und Freude euch allen. Das war ein Teil des Textes von The Parting Glass. Einfühlsam und äußerst stilsicher interpretiert die junge irische Sängerin Sibel diese ornamentative Melodie. The Parting Glass, eine Tradition, die ich gerne fortführe. In einer Zeit, als man noch zu Pferde unterwegs war, wurde zum Abschluss einer schönen gemeinsamen Zeit und um den Mut zum Aufbruch zu stärken, ein Coup de Letrier getrunken, ein Glas, bei dem man schon einen Fuß im Steigbügel hatte. Und vielleicht bist du jetzt auch dabei, Abschied zu nehmen, wovon auch immer. Das kann ich jetzt gar nicht wissen, das ist sehr, sehr individuell. Wenn du gerade Abschied nimmst, möge der Herr dir viel Kraft dafür schenken und aber auch neuen Mut. Im Liedtext heißt es weiter: Aber weil es so sein muss, gibt es eine Zeit, sich zu erheben und eine Zeit, um zu fallen. So kommt und füllt mir das Abschiedsglas. Gute Nacht und Freude euch allen. Gute Nacht und Freude euch allen. Mein Name ist Alexander Schmidt. Ich verabschiede mich für heute. Soweit es geht, einen angenehmen Tag. Tschüss.